ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. In unserem Podcast geht es heute und in den nächsten Wochen um die weltlichen Kantaten, die Johann Sebastian Bach in Leipzig komponiert hat. Und wir beginnen mit der frühesten dieser weltlichen Leipziger Kantaten. Das ist die sogenannte Schäferkantate. Entflieht, verschwindet, entweichet ihr Sorgen.
Entflieht, verschwindet, entflieht, verschwindet.
Ja, das ist schon deutlich hier an den ersten Takten zu hören. Das ist eine festliche Glückwunschkantate, die Bach in Leipzig komponiert hat. Aber bestimmt ist sie für einen Auswärtigen, nämlich für den Herzog Christian in Weißenfels. Dort ist sie im Februar 1725 auch zum ersten Mal aufgeführt worden. Herzog Christian, den hatten wir ja schon mal, Michael, im Kontext der Jagdkantate, die Bach von Weimar aus schon 1713 komponiert hat. Was ist denn in diesen 12 Jahren von 13 bis 25 so alles passiert in Weißenfels?
Naja, es sind Sachen passiert, die eigentlich nicht so gut waren. Man könnte sagen, vorher war er schon pleite, jetzt war er noch pleiter, wenn man das überhaupt steigern darf. Also dieser Herzog Christian, das ist einer, wo wirklich diese Diskrepanz zwischen Repräsentationssucht und Kontostand besonders krass ist. Mhm. Ja, das ist durchaus nicht untypisch für viele dieser kleinen Sonnenkönige in diesen mitteldeutschen Kleinstaaten. Aber er ist eigentlich die Spitze des Eisbergs in diese Richtung. Also 1719 war dann völliger finanzieller Zusammenbruch. Er war zwar sehr kunstsinnig, liebte auch die Jagd sehr, aber er liebte eben auch den Alkohol. Mhm. Und vielleicht war das nicht der geringsten Gründe einer, warum er auch keine Nachkommen hatte. Und in Dresden, wo ja die Hauptlinie saß, beobachtete man das sehr nervös. Also August der Starke wusste, wenn Herzog Christian, der liebe Verwandte, dann irgendwie mal abflattert und keine Nachkommen hat, fällt das Herzogtum an die Hauptlinie zurück, inklusive aller Schulden.
Ja, ja.
Und da hat dann eben 1719 tatsächlich August der Starke gesagt, jetzt Feierabend, jetzt wird er unter eine Art Zwangsverwaltung gestellt. Der kriegt noch eine kleine Apanage, dass er eben noch seine Feiern machen kann und immer gut auf Pegel bleibt. Ja. Aber ansonsten war das ein Desaster. Und dennoch, muss man sagen, ist dieser Herzog Christian in die Musikgeschichte eingegangen, weil er eben auch mit Größen wie Johann Philipp Krieger und eben Johann Sebastian Bach zusammengearbeitet hat.
Ja, für Bach war er offenbar ja doch noch ein lohnenswerter Partner, ne?
Naja, das ist ein bisschen erstaunlich. Also wir wissen ja, dass Bach eben schon 1713 von Weimar aus mal nach Weißenfels eingeladen wird. Jetzt eben 1725 passiert so etwas wieder und ab 1729 nennt sich Bach Kapellmeister von Haus aus des Weißenfelser Hofes. Und das passiert im Grunde just in dem Augenblick, wo sein Köthener Titel Kapellmeister, den er ja in Leipzig noch weiter geführt hat, erloschen war, weil nämlich Fürst Leopold gestorben war. Mhm. Der war ja Ende 1728 gestorben und dann hatte Bach theoretisch diesen Titel Kapellmeister nicht mehr. Und Bach muss offenbar versessen darauf gewesen sein. Und ich drücke es jetzt mal ein bisschen abschätzig aus, aber so ganz kann man das nicht wegdiskutieren. Wahrscheinlich hat er wirklich dann den erstbesten Regenten, das war eben der Herzog Christian, wo er schon eine Beziehung hin hatte, irgendwie überzeugen können, dass der ihn zum Kapellmeister von Hause aus ernennt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Bach hat persönliche Beziehungen nach Weißenfels, auch im Grunde verwandtschaftliche Beziehungen, namentlich durch seine Frau, denn die Anna Magdalena, das ist so, ihr Vater und ihr Bruder sind Trompeter am Weißenfelser Hof, also da gibt es wirklich enge persönliche Beziehungen. Und hier unsere Kantate, jetzt die Schäferkantate 1725, die liegt so ein bisschen dazwischen, also zwischen Jagdkantate und dann dieser Ernennung 1729 zum Hofkapellmeister von Haus aus.
Der Anlass war wieder der Geburtstag des Herzogs, da hat er also offenbar immer gerne gefeiert. Kommen wir mal zum Text. Dieser Text, der stammt von Picander und kann man sagen, worum es geht, in kurzen Worten?
Ja, also es ist ganz niedlich. Also zwei Hirten und zwei Schäferinnen. Die beiden Hirten heißen Menalkas und Damoetas. Die Schäferin Doris und Sylvia beschließen, dass sie unbedingt jetzt natürlich nach Weißenfels müssen, um ihrem Herzog zu gratulieren.
Klar.
Nun ist es aber so, natürlich muss sich dann ein Schäfer die Frage stellen, was passiert unterdessen mit unseren Schafen? Und diesem Umstand verdanken wir dann eine wunderbare Schlummerarie, denn der Menalkas, der singt dann noch brav, bevor er sozusagen Richtung Weißenfels geht, eine der schönsten Wiegenlied-Arien, die Bach je komponiert hat. Dann stellen sie alle fest, Herzog hat ja im Februar Geburtstag, da gibt es noch keine Blumen. Und dann fragen sie sich, können wir da eigentlich überhaupt wirklich nach Weißenfels gehen?
Ohne Blumen.
Ja, ohne Blumen. Und deswegen ruft Silvia die Göttin Flora an. Aber sie stellen dann fest, der Herzog Christian ist so ein toller, fürsorglicher Regent. Dem ist es viel wichtiger, dass es seinen Untertanen gut geht, als dass er Blumen bekommt. Und deswegen können wir das mit den Blumen auch bleiben lassen.
Ja, eine Flasche Schnaps wäre ja eigentlich angebrachter gewesen. Aber
ja,
das kann man nicht in die Kantate reinbringen.
Gut. Nee, überhaupt
will ich verstehen, was du meinst.
Pass mal auf, also, weil du das jetzt sagst, was man nicht in die Kantate reinbringen darf. Natürlich konnte man jetzt solche Missstände jetzt nicht thematisieren. Aber was ganz interessant ist, also wir wissen, in dem Fall hat eben Picander diese Dichtung für Bach entworfen. Aber was wir wissen, ist eine ganz interessante Geschichte. Der berühmte Gottsched, also der Leipziger Kritikerpapst und Reformator der deutschen Sprache, der wurde auch mal vom Weißenfelser Hof richtig eingeladen. Ich glaube, im Jahr 1733 ein Geburtstagsgedicht für Herzog Christian zu schreiben, hat er auch super bezahlt bekommen. Und das Tolle ist, da gibt es also einen Brief von diesem Sekretär, der ihn jetzt instruiert, wie er es machen soll und vor allem, was er nicht machen soll. Zuvorderst wollte ich zu einiger Nachricht melden, dass Serenissimus nicht gern das Wort Wonne und die Reime so sich auf Sachsen, Wachsen, Achsen endigen haben möchte. Aber er kann natürlich Sachsen und Wachsen verwenden, aber nicht als Reimworte. Und ich finde das so herrlich, also offensichtlich neigte Herzog Christian zum Ausrasten, sobald eben irgendwelche Poeten mit diesem Reim Sachsen und Wachsen Gut. und Achsen kamen. Und das Wort Wonne eben sollte man besser auch nicht verwenden. Da muss man sagen, ist Picander hier in die Falle getapst. Zwar hat er Wachsen und Sachsen nicht gereimt, aber das Wort Wonne kommt doch immerhin einmal vor.
Gut, dann hat vielleicht der Herzog mit einer Flasche um sich geworfen oder sowas. Gut, wollen wir mal auf die Musik von Bach zu sprechen kommen. Sie ist nicht erhalten, das ist klar, aber sie ist ganz gut rekonstruierbar und da kommen wir dann auch auf einen Podcast zurück, können wir gerne verweisen, den wir schon hatten.
Ja, und zwar unser Osteroratorium von Bach, ursprünglich eine Osterkantate, Bach hat das ja häufiger, also noch nachbearbeitetes Stück, aber tatsächlich wenige Wochen nachdem Bach da in Weißenfels die Geburtstagskantate für Herzog Christian aufführt, wird am ersten Osterfeiertag in Leipzig das Osteroratorium erst aufgeführt auf einen Text, der beginnt mit Kommt eilet und laufet. Und wenn man wirklich die Texte der Arien und der Chöre sich anschaut, die Reimstruktur und viele Reimworte auch sind absolut identisch mit der Schäferkantate. Mit anderen Worten, ganz offensichtlich wurde das Osteroratorium auf der Basis der Arien und Chöre, gilt nicht für die Rezitative, aber der Arien und Chöre, der Schäferkantate zusammengebaut. Und das ist überhaupt, muss man sagen, die erste für uns belegte Zusammenarbeit auch zwischen Picander und Bach. Und vielleicht war das eben auch der Beginn einer langen Zusammenarbeit, weil eben der Picander in der Lage war, eben quasi im Handumdrehen diese Noten der Schäferkantate durch einen neuen Text so umzuwandeln, dass es wirklich passgenau war für den ersten Osterfeiertag.
Ja, wie gesagt, auf die Arien haben wir bereits hingewiesen im Zuge dieser ersten Fassung des Osteroratoriums. Dennoch würde ich mal sagen, vielleicht kannst du auf ein, zwei Sätze noch mal eingehen, gerade im Kontext hier jetzt des Originals.
Unbedingt muss man da natürlich eingehen auf den Hit der Schäferkantate. Und der Hit ist tatsächlich diese Arie des Menalkas, also diese Tenorarie, wo er eben diese Schafe dazu bringt, dass die einschlafen, damit eben die kleine Feiergesellschaft Richtung Weißenfels sich bewegen kann. Wieget euch, ihr satten Schafe, in dem Schlafe unterdessen selber ein. Dort in jenen tiefen Gründen, wo schon junge Rasen seien, wollen wir euch wiederfinden. Also junge Rasen, weil da praktisch jetzt nach dem Winter, der noch nicht ganz vorbei ist, schon das erste grüne Gras schaut. Also dort sollen sich die bitte hinbewegen, die Schafe. Ja, und was Bach da komponiert hat, ist wirklich ein herrliches Hirtenlied, ein Wiegenlied. Gedämpfte Violinen, oben drüber spielen die Blockflöten die Partie mit, aber à la Ottava. Und das ergibt wirklich eine sinnliche Klangmischung.
Schafe in dem Schlafe.
im Schnee.
Ja, das ist also diese Schlummer-Arie oder Schäfer-Arie und das ist auch wahrscheinlich der Grund, dass diese Kantate Schäfer-Kantate auch genannt wird. Michael, vielleicht am Schluss die Frage, lohnt denn das Original, wenn wir vielleicht viel populärer das Osteroratorium uns anhören können?
Nein, das lohnt absolut. Also namentlich jetzt bei den Arien und bei den Chorsätzen, weil man schon hier und da mal wieder feststellt, dass manche musikalische Floskel doch sehr viel eher in Noten den ursprünglichen Text zeichnet. Ja, und also gerade jetzt hier bei so einem Hirtenlied, also da fragt man sich ja schon, was hat das eigentlich in einer Osterkantate zu suchen? Also hier mal wirklich das Original. Auf der anderen Seite muss man sich immer bewusst machen, wenn man die existierenden Rekonstruktionen der Schäferkantate hört, es bleiben viele Fragen offen. Wir wissen zum Beispiel nicht hundertprozentig, ob eben diese üppige einleitende Sinfonia zweisätzig, die das Osteroratorium eröffnet, tatsächlich auch schon in der Schäferkantate vorhanden war. Und zum anderen natürlich die große Frage, was hat Bach mit den Rezitativen gemacht? Da muss man ja jetzt irgendwie eine Lösung finden. Und alle Rekonstruktionen, die es da gibt, sind ja letztlich im Grunde genommen Hypothesen. Also mit anderen Worten, diese Rekonstruktion, die wir uns heute anhören, die demonstriert schon, wie es wahrscheinlich geklungen hat, aber dennoch bleiben einige Fragen offen.
MDR Classic.